Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen hier bei uns bei Eine Halbzeit HSV zu einer neuen Folge, während ich mich hier gerade ein bisschen verschluckt habe. Eigentlich wollte ich gerade jetzt Ben fragen, wie er denn das erste Zweitliga-Wochenende nach 7 Jahren ohne Beteiligung des HSV verbracht hat. Aber der liebe Herr ist im, kann man schon so sagen, wohlverdienten Urlaub. Deswegen werde ich heute das Ganze hier als eine Art Monolog machen, weil wir euch trotzdem eine kleine Folge bieten wollten. Es wird also eher eine Testspiel-Halbzeit, ein bisschen kürzer, wobei das ja eigentlich auch kein richtiger Begriff ist, weil die fallen beim HSV in letzter Zeit ja auch mal ein bisschen deutlich länger aus. Testspiel, beziehungsweise Testspiele ist vielleicht eine gute Überleitung. Es gab 2 Testspiele gegen den SC Freiburg, 2x 70 Minuten hat man durchgespielt, einmal 1:1, einmal 0:4 verloren. Ich kann genau so viel darüber sagen, weil das Spiel wurde nicht übertragen, es fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, es gibt auch keine Videozusammenfassung irgendwo, deshalb würden wir das jetzt auch dabei belassen und das ganze Thema zumachen. Es gab aber ein großes Thema jetzt am Wochenende, was die HSV-Fans sicherlich alle beschäftigt hat, über das ich hier auch wenigstens nochmal sprechen möchte. Und das ist, wie gesagt, nicht der Start der zweiten Liga, endlich, sondern die Posse um Ransford-Yeboah-Königsdörfer. Trotzdem der Chronistenpflicht vielleicht halber das einmal kurz zusammengefasst. Am Freitagabend gab es die ersten Gerüchte, dass er wohl nach Nizza wechseln wird in Frankreich. Samstag wurde das dann sogar konkreter und es hieß, dass ein Medi-Check für Sonntag gebucht wäre. Vielleicht jetzt erstmal im Vakuum da betrachtet, warum der Deal, das ist meine persönliche Meinung, für Königsdörfer durchaus Sinn gemacht hätte. Du spielst mit Nizza Europapokal-Quali, die spielen Champions League-Quali. Das heißt, du spielst auf jeden Fall Europapokal. Wenn es jetzt mit der Champions League-Quali gegen Benfica nicht geklappt hätte, spielst du auf jeden Fall in der Europa League. Es ist für ihn mit 23 Jahren auf jeden Fall der nächste Step. Er hatte letzte Saison definitiv sein Breakout-Jahr, war eine der Stützen im Aufstieg mit vielen Toren. Trotzdem wäre unklar gewesen, was jetzt 2025 gewesen wäre. Polzin schien zwar mit ihm in die Saison gehen zu wollen, er hat in vielen Testspielen gestartet, aber man weiß ja jetzt auch nicht, wie lange das Ganze so gegangen wäre, weil Königsdörfer jetzt auch nicht wirklich überzeugt hat. Und mit einem Yusuf Paulsen im Hintergrund, den man ja auch nicht geholt hat, um ihn auf der Bank sitzen zu lassen. Wer weiß, wie lange Königsdörfer dann wirklich gespielt hätte. Stand eine Ablöse von 6 Millionen im Raum. Das ist in meinen Augen gutes Geld bei einem Restvertrag von nur einem Jahr bis 2026. Deswegen hätte ich es auch aus HSV-Sicht gar keinen schlechten Deal gefunden, da die vergangenen Testspiele ja durchaus offenbart haben, dass man noch Kaderlücken hat. Vor allem in der Defensive, da kommen wir später auch nochmal zu. Und bei einem Jahr Restvertrag 6 Millionen, wie gesagt, eine sehr gute Summe gewesen. Aus Königsdörfer Sicht vielleicht noch fernab vom Sportlichen auch als Softfaktor. Als junger Mensch im Ausland leben ist immer nicht verkehrt und Südfrankreich ist jetzt auch nicht die schlechteste Region. Also ich hätte es von vorne bis hinten für beide Seiten verstanden. Klar wäre es irgendwo emotional traurig gewesen, nach Selke und Reis jetzt einen weiteren, ich sag's mal so, Helden der Aufstiegssaison zu verlieren. Aber es hätte aus allen Seiten irgendwo Sinn gemacht und so ist nun mal auch das Sportbusiness, muss man ehrlich sagen, und vor allem auch im Fußball. So, dann kam der Sonntag. Es hieß, er macht seinen Medizincheck. Er ist in Nizza. Es tauchten sogar Gerüchte auf, dass der HSV wohl sogar 7 Millionen plus Boni rausgehandelt hat. Also nochmal 1 Million mehr plus Extrageld und wohl auch eine Weiterverkaufsklausel. Also es wäre ein ziemlich guter Deal wohl geworden. Doch dann platzte die Bombe. Es kamen so erste Gerüchte auf. Königsdörfer sei durch den Medizincheck gefallen. Weitere Untersuchungen würden folgen. Und dann kam später die Bestätigung, der Transfer ist geplatzt, Königsdörfer kommt jetzt nach Hamburg zurück. Insgesamt finde ich persönlich das auch ein bisschen verwunderlich, weil er hat in seiner Zeit beim HSV nur ein paar Spiele verpasst wegen Verletzungen. Letztes Jahr gar kein einziges, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er hat beim HSV den Medcheck vor der Saison bestanden und wirkte jetzt auch bei den Testspielen nicht unfit. Er hat zwar keine guten Leistungen gezeigt, aber das war alles andere als unfit. Offizielle Begründung von Nizza war, dass es an seinem Knie liegen würde. Auch das wurde von den HSV-Verantwortlichen Stefan Kunz und Klaus Koster eher mit Verwunderung kommentiert. Aber es ist jetzt, wie es ist. Er ist wieder da. Es ist jetzt unklar, wie es mit ihm weitergeht, ob er jetzt definitiv bleibt für das Jahr. Wahrscheinlich wird sich jetzt so schnell keine andere Mannschaft nach dem Nizza-Test für ihn interessieren. Oder nach dem Medizincheck, nicht den Test. Nach dem geplatzten Transfer wird sich wahrscheinlich kaum eine Mannschaft mehr für ihn interessieren und der HSV wird ja wahrscheinlich auch nicht von seinen Ablöseforderungen abrücken. Also ist wahrscheinlich die Möglichkeit für Rensford Yeboah Königsdörfer erstmal zu den Vereinen zu verlassen, was für ihn selbst natürlich eine beschissene Lage ist, ein Jahr vor auslaufendem Vertrag. Du weißt jetzt nicht, wie sein Standing in der Mannschaft jetzt noch ist. Das könnte echt hin sein. Gerade in der Hierarchie könnte er weiter runtergerutscht sein. Und es ist natürlich auch emotional echt herausfordernd, dass dieser Wechsel futsch ist. Von daher habe ich da auch ein bisschen Mitgefühl, ehrlicherweise, für den Spieler, weil ich ja gerade aufgezeigt habe, dass ich durchaus verstanden habe, warum er sich für diesen Wechsel entschieden hat. Und jetzt wird man schauen, wie es dann im Volkspark mit Königsdörfer weitergeht. Man hat heute schon wieder gelesen, dass der HSV wohl durchaus bereit ist, die Vertragsgespräche, die ja vor dem möglichen Nizza-Wechsel erstmal gestoppt waren, wieder aufzunehmen. Was man aber auch verstehen kann, weil für den HSV ist es eine sehr gute Ausgangslage, um die Vertragsgespräche wieder aufzunehmen, weil man den Preis jetzt wahrscheinlich im Gehalt, vielleicht auch in der Laufzeit, deutlich drücken kann. Also eher ein Win für den HSV, ehrlicherweise. Aber ich hoffe jetzt auch, und da vielleicht auch ein bisschen der kleine Appell an die HSV-Fans, das Business ist, wie das Business nun mal ist. Da sollte man jetzt nicht sauer oder wütend auf den Spieler sein, sondern es ist eine beschissene Situation irgendwo für alle Beteiligten, auch für den HSV, auch wenn jetzt natürlich der HSV noch am ehesten das Beste draus machen kann. Er war ein gut wichtiger Spieler unter Merlin Polzin. Wenn er bleibt, wird er das wahrscheinlich auch weiterhin sein. Also lasst uns den Jungen bitte nicht komplett in Grund und Boden pfeifen bei den nächsten Spielen oder im Internet sonst was schreiben. Lasst uns dahinter stehen. Den Appell kann ich hier nur machen. Ich hoffe, dass das so ist. Ich werde es auf jeden Fall für meinen Teil tun. Und wie gesagt, für den HSV ist es jetzt eine gute Ausgangslage. Trotzdem ist unklar, wie es jetzt weitergeht. Es bleibt also spannend, wie es da an der Stelle weitergeht. So, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt hier alleine bin, gehen wir deutlich schneller durch die Folge durch. Aber ich glaube, das macht euch gar nichts. Eine schöne, kompakte Folge für unter der Woche hören. Vielleicht auf dem Weg zur Arbeit. Wir machen weiter mit dem Kadercheck. Mit wahrscheinlich der größten Positionsgruppe oder einer der größten Positionsgruppen, die wir hier haben werden in dieser Folge. Und das ist die Innenverteidigung. Im alten System hat man unter Polzin in der zweiten Liga hat man mit zwei Innenverteidigern gespielt im 4-3-3. Jetzt spielt man mit 2+1, würde ich es jetzt mal nennen. Also zwei Innenverteidigern plus einer hybriden Rolle, die immer zwischen Sechser und Innenverteidiger hin und her pendelt, im Aufbau eher für Sechs, dann eher auf der Innenverteidigung und dadurch situativ mal eine Dreierkette entsteht oder auch eine Viererkette. Wir werden das in der Struktur, ich werde das jetzt in der Struktur weiterführen, die Bent und ich letzte Woche mit den Außenverteidigern angefangen haben. Und dann geht es natürlich erstmal um die Bestandsaufnahme. Wer ist überhaupt da? Erster Name natürlich Jordan Torunariga. Wurde geholt, ablösefrei von Gent. Ist 27 Jahre alter, Deutsch-Nigerianer, kennt die Bundesliga aus seiner Zeit bei Hertha BSC. Soll der neue Abwehrchef werden, hat aber auch, wie eigentlich alle in dieser Positionsgruppe, muss man leider sagen, bisher in den Testspielen noch nicht ganz überzeugen können, hatte seine guten Momente, hat aber auch seine Momente, wo man sagt, okay, nee, das war nichts oder das wirkte unsicher. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Entwicklung anscheinend oder ein bisschen Eingewöhnung stattfinden. Nichtsdestotrotz, absolut Bundesliga-tauglicher Spieler, No-Brainer-Move, diesen Transfer damals zu machen. Deswegen bin ich nach wie vor sehr positiv gegenüber Jordan Torunariga als Innenverteidiger für den HSV. Dann kommen wir zu den beiden Spielern, die diese angesprochene Hybridrolle zwischen Innenverteidiger und Sechser bekleiden. Das ist einmal Daniel El-Fadli, der, so wie es jetzt gerade wirkt, eher seit der Vorbereitung die Nase da vorn hat. Am Anfang der Vorbereitung war es noch nicht so. Hat seinen Vertrag jetzt verlängert, geht in sein zweites Jahr beim HSV, hat am Anfang viel auf der rechten Innenverteidigerposition gespielt. In dieser Dreierkette, dabei wirkte er wackelig. Auf mich, als er dann auf diese zentrale Position gewechselt ist, wirkte er auf mich deutlich besser und sicherer nach hinten. Und deswegen glaube ich, dass Daniel El-Fadli hier eine tragende Rolle spielen kann in dieser hybriden Rolle. Der andere Spieler, der Daniel El-Fadli wahrscheinlich herausfordern wird und von dem wir bestimmt auch noch einige sehen werden in dieser Saison, ist der junge Franzose Aboubakar Soumahoro. Ist 20, er kam im Winter, war dann aber verletzt, spielt jetzt seine ersten Spiele für den HSV. Und hat schon echt einige vielversprechende Ansätze gezeigt. Also da war einiges dabei, wo ich sage, okay, das war echt spannend, aber auch vor allem im Spielaufbau wirkte er stärker als El-Fadli. Aber auch nach hinten hat er immer noch Defizite, vielleicht auch qua seines jungen Alters und der Tatsache, dass er auf diesem Niveau noch nicht wirklich gespielt hat. Er kam aus der zweiten französischen Liga von Paris FC. Aber die hat er halt offenbart. Deswegen sehe ich ihn gerade eher in der Herausfordererrolle für Daniel Fadli für diese zentrale Position. Habe ich noch gar nicht bei Torunariga gesagt. Torunariga ist ein Linksfuß, wird damit die linke Innenverteidigerposition in dieser Dreierkette bekleiden. Und Aboubakar Soumahoro sehe ich als Herausforderer für Daniel Fadli, der aber auch die Chance in meinen Augen hat, über die Saison Stammspieler zu werden. Dann gibt es einen ganz Jungen mit Joel Aguilekum, der ist 20 Jahre, ist sein erstes Profijahr und dem merkt man schon noch an, dass der Sprung von der U23 in der Regionalliga Nord zur Bundesliga oder auf Bundesliga-Niveau, Testspiele waren jetzt noch nicht Bundesliga, aber definitiv Bundesliga-Niveau, dass der echt groß ist. Ich finde, der kann ein guter Kaderspieler sein fürs erste Jahr, kann lernen, wird aber auch damit leben können, wenn man ihn verleiht. In dem Dreierkettensystem braucht man ihn vielleicht einfach, um zusätzliche Optionen im Kader zu haben. Aber eine große tragende Rolle traue ich ihm einfach dieses Jahr noch nicht zu. Und das muss er auch gar nicht. Da nehme ich ihn bitte auch, oder da nehme ich ihn auch aus der Schusslinie. Die muss er gar nicht haben als junger Spieler. Der soll sich jetzt erstmal bei den Profis irgendwie insgesamt im Kader etablieren. Und dann kann man weiterschauen, was man an ihm hat. Und dann gibt es noch zwei Sorgenkinder für mich in diesem eigentlich Haufen an Sorgenkindern, wenn man ehrlich ist bisher. Und das ist einmal Sebastian Schonlau, der noch Kapitän, 31 Jahre, der aber schon letztes Jahr in der Rückrunde seinen Stammplatz verloren hat. Letztes Jahr hat er die Bankrolle dann sehr gut angenommen. Man hat aber keine Ahnung, was jetzt ist. Ein Abgang ist möglich. Nach allem, was man hört, will er erstmal beim HSV bleiben. Wenn da aber auch noch Bewegung reinkommt und wir kommen gleich auch noch zu aktuellen Gerüchten, dann kann es auch sein, dass Sebastian Schonlau noch sein Glück woanders sucht. Und ich fand, die Testspiele haben jetzt auch nicht wirklich unterstrichen, dass der HSV einen Fehler machen würde, ihn ziehen zu lassen, sondern er wirkte auf mich, denke da gerade an den Lyon-Test, sehr unsicher und hat mir eher gezeigt, dass er das Bundesliga-Niveau eher nicht hat. Und deswegen wäre irgendwo schmerzlich menschlich der Abgang von Sebastian Schonlau, aber mehr als eine Kader-Ersatzspielerrolle sehe ich nicht. Und der andere ist Guilherme Guy Ramos, 27 Jahre alt, der beim HSV nie so richtig den Fuß aufs Pedal bekommen hat, wenn man ehrlich ist. Letztes Jahr eine erfolglose Leihe in seine Heimat Portugal, aber jetzt immerhin eine erfolgreiche Vorbereitung hatte und eine gute Vorbereitung. Es hieß lange, er soll gehen, was ich auch verstanden hätte, weil auch ihm traue ich persönlich ehrlicherweise das Niveau in der Bundesliga nicht zu. Jetzt gibt es aber auf einmal Gerüchte, dass er eventuell, je nachdem, was auf dem Transfermarkt passiert, doch im Kader bleiben könnte. Muss man schauen, ist eine unklare Zukunft, aber auch da sehe ich kein Bundesliga-Niveau und würde deswegen dem HSV raten, was noch auf diesen Positionen zu machen. Wenn wir es dann mal einkategorisieren in Bundesliga-Ready, ich habe hier noch diesmal die Kategorie Halb-Bundesliga-Ready gemacht, die ein bisschen Anlaufzeit brauchen, aber in meinen Augen definitiv über die Saison Bundesliga-Ready werden können und nicht Bundesliga-Ready. Bundesliga-Ready für mich ist, auch wenn er seine Unsicherheiten hat, weiterhin Jordan Torunariga. Halb-Bundesliga-Ready mit Anlaufzeit sehe ich die beiden auf der zentralen Position mit Daniel Fadli und Aboubakar Soumahoro. Und nicht-Bundesliga-Ready sehe ich aus gegebenem Anlass und erklärten Gründen Joel Aguilekum, was aber völlig fein ist, und halt Sebastian Schonlau und Guy Ramos. Was wird also gebraucht? In meinen Augen mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, wenn Schonlau und Ramos beide gehen, neue Innenverteidiger. Was müssen die in meinen Augen haben? Ich hätte gern Innenverteidiger, die zumindest mit den Top 5 Ligen Erfahrung haben oder in einer vergleichbaren Liga gespielt haben, die ein gewisses Grundtempo mitbringen, die ein gutes Stellungsspiel haben, eine gute Zweikampfführung und aber auch kopfballstark sind, weil auch das wird, glaube ich, in der Bundesliga wichtig. Das haben die Testspieler meiner Meinung nach auch gesagt, dass wir noch da echt eine Schwäche bei Standards haben und da wird Kopfballstärke echt helfen. Beziehungsweise die Kopfballstärke gegen den Ball und auch mit dem Ball fehlt uns da auch so ein bisschen. Gibt es aktuelle Gerüchte? Ja, die gibt es. Es gab lange das Gerücht um Stefan Posch, den 28 Jahre alten österreichischen Nationalspieler von Bologna. Das ist jetzt aber wieder absolut kalt, weil da wohl man sich nicht auf die Ablöse einigen konnte. Und es gibt ein ganz aktuelles Gerücht. Ich nehme jetzt auf, am Dienstag um 8:30 ist es gerade bei mir. Da steht eine Leihe mit Kaufoption von Wamed Omari, 25 Jahre alt, von Stade Rennes im Raum. Und auch eine Leihe von Luka Vuškovic, 18 Jahre, Tottenham, dem Bruder von Mario Vuškovic, was natürlich eine sehr fußballromantische Geschichte wäre. Aber auch beide Spieler werden, die erstmal auf dem Papier so wirken, als könnten sie dem HSV bei den Problemen in der Innenverteidigung echt weiterhelfen. steht weiterhin, die Leihe für Vuskovic auch steht weiterhin im Raum. Viel zu den Spielern werde ich jetzt aber nicht sagen, da haben Bent und ich abgesprochen, das schieben wir auf nächste Woche in der Hoffnung, dass vielleicht einer, vielleicht auch sogar zwei, die Daumen sind gedrückt, Spieler davon da sind und dass wir dann als Neuzugänge über sie sprechen können. Also, das abschließende Fazit zu der Innenverteidigergruppe. Ist diese Gruppe Bundesliga-reif? Nein, noch lange nicht. In meinen Augen braucht es hier noch einige Investments. Der Vorstand scheint es aber auch anhand der konkreten Gerüchte oder auch weniger konkreten Gerüchte, die man in letzter Zeit gehört hat, erkannt zu haben. Aber ich bleibe aktuell dabei. Aktuell ist die Innenverteidigung zusammen mit dem Rechtsverteidiger für mich die größte Problemzone im Kader. Und das könnte sonst echt ein Stolperstein werden in der Anfangsphase in der Bundesliga, wenn man hier nicht schnell noch Ersatz holt, den man auch gut bis zum ersten Spiel gegen Gladbach und St. Pauli in den Kader integrieren kann. Dann noch ein kleiner Ausblick auf das, was beim HSV diese Woche ansteht, zum Abschluss dieser kurzen Folge. Der HSV fliegt morgen am Mittwoch für mich nach Spanien ins Trainingslager auf Mallorca. Was ist das Ziel dieses Trainingslagers? Es soll an den Erkenntnissen aus den vorherigen Testspielpleiten gearbeitet werden. Es soll eine klare Startelf gefunden werden. Die Spielidee soll gefestigt werden. Und im Idealfall, was wir natürlich alle hoffen, sollen weitere Neuzugänge noch dazustoßen und auch eingebaut werden. Und die, die schon da sind, Yusuf Paulsen, Capaldo, Remberg, Torunariga, wie sie nicht alle heißen, Philipp, sollen weiter in das neue Fundament, dieses neue Spielsystem, dieses 4-3-3, was phasenweise zu einem 5-2-3 wird oder auch zu einem 5-4-1, wenn man defensiv steht. Sie sollen da weiter eingefügt werden. Höhepunkt des Ganzen aus Fansicht ist natürlich das letzte Testspiel für die Vorbereitung am Samstag, den 9.8. beim spanischen Erstligisten RCD Mallorca. Die sind letztes Jahr Zehnter geworden. Das soll aber nicht darüber hinwegtauschen, dass es auch hier wieder eine wirklich gute Mannschaft aus einer der drei besten Ligen der Welt ist. Die waren lange im Kampf um die europäischen Plätze dabei. Auf was kann man sich bei RCD unter anderem freuen, vielleicht aus Fansicht? Da spielen ein paar ehemalige Bundesligaspieler mit Takuma Asano, der war mal bei Bochum, ein Omar Mascarell war mal bei Frankfurt und Schalke, ein Matteo Morey, den kennen vielleicht einige noch von Borussia Dortmund, da auch echt durch viele üble Verletzungen und viel Pech aufgefallen. Und wen ich noch spannend finde, man hat mit Pablo Torre vor der Saison noch ein vielversprechendes Offensivtalent aus La Masia vom FC Barcelona geholt, der ist 22 Jahre alt, auf den wird auch zu achten sein. Aus HSV-Sicht ist es natürlich für die Fans ein spannender letzter Test. Ich finde, der wird endgültig zeigen, welche Lehren man jetzt aus der Vorbereitung gezogen hat, wie weit man aus dieser Vorbereitung ist, ob eine Entwicklung jetzt nach diesem zweiten Trainingslager stattgefunden hat und wie groß diese Entwicklung wirklich ist und ob wir alle mit Panikglocken in den Anfang der Saison gehen oder ob man da vielleicht ein bisschen durchatmen kann. Anstoß ist diesmal nicht wie bei den letzten Testspielen nachmittags, sondern erst um 20 Uhr. Das ist in Spanien so üblich, dass die Spiele eher weiter abends stattfinden, auch wegen der hohen Temperaturen im Sommer oder auch generell im Jahr. Deswegen können sich die HSV-Fans da, glaube ich, einen schönen Samstagabend machen mit dem Testspiel, die nicht sowieso auf Mallorca gerade sind und dann zum Spiel strömen. Das Spiel ist auch ausverkauft, nach allem, was ich gelesen habe. Deswegen können wir uns da, glaube ich, auf einen schönen, spannenden letzten Test freuen. Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser kurzen Folge. Wir sind jetzt ungefähr bei 20 Minuten gleich angekommen. Ich hoffe, es war jetzt trotzdem nicht zu kurz für euch. Ich hoffe, wir haben hier eine kurzweilige, oder ich habe hier eine kurzweilige Folge für euch präsentiert. Und Grüße an der Stelle, Bent, natürlich ganz lieb. Ich hoffe, du hast dir das hier auch angehört, damit wir nächste Woche weiter diskutieren können. Und nächste Woche machen wir dann in der üblichen Besetzung weiter. Hoffentlich dann auch mit Neuzugängen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne den Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens. Und damit sage ich, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut. Ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.